Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen, Gemeinde. Es ist Donnerstag. Donnerstag, der 27. Oktober 2022. Und es ist der Tag, an dem ich diesen Podcast mit einer ganz besonderen Frage beginne, die alle meine Zielgruppen auf einmal begeistern wird. Bitte haltet euch fest. Achtung! Na, habt ihr schon einen gebaut? Da sagen die Immobilieninvestoren, was? Einen Hochhaustrakt? Oder einen Tiefgaragenstellplatz? Oder sonst was, was wir für überteuertes Geld weiterverkaufen können? Nein, das ist nicht gemeint. Habt ihr schon einen gebaut? Denken wir zurück an den gestrigen Tag. Na, was könnte gemeint sein? Jetzt bitte Postkarte schicken mit frankiertem Rückumschlag. Nein, es ist Der Joint, denn gestern war der Tag des Cannabis in Deutschland. Habt ihr schon einen gebaut? Ein Jolly gedreht, Pfeifchen gezogen, irgendwas? Ja, Cannabis könnte, möglicherweise sollte unter Umständen irgendwie, also sowas wie legal oder, bevor ich hier unnötige Worte benutze und verliere, lasst die Musik sprechen, Leute. Aber soll doch alles bald legal sein. Nichts mehr mit Gat High und irgendwie auf komischen Wegen in Berlin-Neukölln sich irgendwelche Joints organisieren. Nein, bald ist der Cannabiskonsum möglicherweise legal, so will es die Ampel. Es war im Grunde genommen das Gesetz, was mich schon vor der Ampelkoalition am meisten an ihr fasziniert hat. Ja, es war nicht der Grund für mich für die Ampel zu sein, weil ich es einfach geil finde, dass endlich Cannabis legal wird. Also nicht, dass ich da irgendein Interesse dran hätte, Aktien drin habe oder sowas. Nein, wenn ich Aktien drin hätte, dann hätte ich ja auch bei einen gebaut irgendwas mit Immobilien gemeint. Nein, ich habe da gar nichts drin. Nichts, wirklich gar nichts. Ich bin einfach nur für die Legalisierung. Einfach so. Einfach, weil ich, obwohl, wenn ich diesen Podcast auch noch bekifft machen würde, ich weiß es nicht, ob das wirklich so sinnvoll wäre. Auf jeden Fall traut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der gestern das Konzept zur Cannabis-Legalisierung vorstellte, seinem eigenen Konzept offenbar nicht so richtig.
Diese Eckpunktepapiere werde ich heute nicht als großen Durchbruch in der Drogenpolitik verkaufen, weil wir sind jetzt zunächst einmal in einer Phase, wo wir prüfen, ob die Grundlage, die wir heute geschaffen haben im Eckpunktepapier, ob diese auch international, insbesondere nach Völkerrecht und europäischem Recht, tragfähig ist.
Ja, das ist typisch Lauterbach. Und mal ganz ehrlich, Karl Lauterbach und die Legalisierung von Cannabis, das passt so hinten und vorne nicht zusammen. Immer, okay, Karl Lauterbach klingt immer, als wäre er bekifft, aber wir alle wissen, dass er nicht bekifft ist. Viele sagen, man kann Karl Lauterbach nur ertragen, wenn man selber bekifft ist. Beides stimmt. Aber natürlich ist Lauterbach ein Typ, wo du weißt, der würde niemals einen Joint drehen, der würde nichts rauchen, gar nichts. Wir lassen mich damit in Ruhe. Also nein, ich will nichts haben. Ich habe viel zu viel Angst, dass im Joint Salz ist. Nein, da ist kein Salz drin, aber es könnte sein. Nein, kann nicht sein. Trotzdem nicht, aber weiß. Nein, bitte lassen mich damit in Ruhe. Nein. Und natürlich geht es nicht darum, dass das Cannabis nur freigegeben wird, damit die Entkriminalisierung stattfindet und junge Leute weniger Drogen nehmen. Nein, es geht natürlich darum, dass wir alle mehr Drogen nehmen. Ja, und jetzt möchte ich an dieser Stelle mal wirklich mit einem Vorurteil aufräumen. Wirklich. Es heißt immer, ach, Cannabis-Legalisierung, ganz gefährlich. Gerade bei den Konservativen, bei der Union. Oh Gott, Cannabis-Legalisierung, ganz gefährlich. Ja, ganz ehrlich. Cannabis ist keine Einstiegsdroge für härtere Drogen. In Berlin wissen wir, man steigt direkt mit harten Drogen ein, ohne den Umweg über Cannabis zu nehmen. Das ist der Unterschied, den Karl Lauterbach nicht verstanden hat. Einfach weil er zu selten in der Hasenheide ist. So sieht's aus. Und egal, was das Völkerrecht oder sonst irgendein europäisches Recht sagt, pass auf, Karl, wir haben da schon mal was vorbereitet.
Wir wollen an der Entkriminalisierung des Cannabiskonsums erwirken, um damit einen besseren Kinder- und Jugendschutz, aber auch einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen.
Hier riecht es komisch, das ist weil
wir kiffen.
Und manchmal kommt die Polizei.
Wir kiffen.
Ich baue mir jetzt mal so ein Teil. Das finden die bestimmt auch geil.
Und somit also den Problemen entgegenwirken, die wir feststellen bei der Bewertung der derzeitigen Umgangsweise mit Cannabis. Wir haben keine wirklich vorzeigbaren Erfolge in den letzten Jahren erzielen können. Der Cannabiskonsum ist gestiegen.
Wir kiffen.
Auch Boris Beck, achso, natürlich.
Der THC-Gehalt des Cannabis ist eher auch gestiegen. Der Jugendschutz ist nicht wirklich erfolgreich gewesen.
Auch Boris Becker, das macht Mut.
Wir kiffen.
War nur auf Gras so richtig gut.
Wir kiffen.
Und wir haben zum Teil auch mittlerweile durch Beimengungen oder durch so sehr hohe Konzentrationen im Cannabis haben wir problematisches Suchtverhalten sogar bei Erwachsenen.
Ah, jetzt habe ich die Hälfte vom Text nicht untergekriegt. Egal.
Und wisst ihr, was das Lustigste war, was ich gestern gehört habe? Ja, ich kann es euch sagen. Und zwar die Tatsache, dass Apotheker, die ja möglicherweise bald Cannabis verkaufen sollen, ernsthaft sagen, sie wollten kein Cannabis verkaufen, weil sie sich dann als Dealer vorkämen. Und ich dachte, ey Apotheker, was wart ihr jemals anderes als Dealer? Ihr verkauft die letzte Scheiße. Ihr verkauft Homöopathie. Ihr verkauft Globuli. Ihr verkauft irgendwelche Mittelchen, die überhaupt nichts bringen, während ihr selber den Tag verbringt irgendwo zwischen Viagra, Speed und Valium, je nachdem, wie ihr gerade drauf seid. Und ihr beschwert euch drüber, dass ihr jetzt als Dealer wahrgenommen werdet. Das ist nun wirklich das allerschlechteste Argument gegen die Cannabis-Legalisierung. So, und jetzt zu den eigentlich wichtigen Themen für die Immobilienmakler unter den Hörerinnen und Hörern oder die, die es gerne werden wollen. Jetzt geht es nämlich ums Thema Geld, und zwar euer Geld. Money, Moneten, Taster, Kohle, wie auch immer ihr das nennen wollt. Auf jeden Fall das Wichtigste im Leben. Neben einem ganz gezielten Rausch, der uns aus dem Geldwahnsinn rausbringt oder eben gerade erst reinbringt. Je nachdem, was wir so konsumieren. Auf jeden Fall kommt heute ganz dicke.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Heute trifft sich nämlich die, Achtung, haltet euch fest, Europäische Zentralbank. Das ist sowas wie die Dopingstation, der Dealer quasi für den Finanzsektor. Und zwar treffen die sich in Frankfurt zur Ratssitzung und es geht um die nächste große Zinsentscheidung.
Es scheint wirklich so, als ob fast alle innerhalb der EZB damit einverstanden sind, um den Zins um 0,75% zu erhöhen.
Das sagt Carsten Breschkis, Chef Volkswirt der ING DiBa Bank in Deutschland. Und er sagt, damit will die EZB vor allem der hohen Inflation begegnen. Aber das ist gar nicht so einfach. So Ulrich Kater von der DK Bank.
Mehr als die Hälfte dieser Rekordinflation.
Der heißt nicht nur Kater, der hat offenbar auch einen. Und nein, das war ein Wortspiel, das ich nicht gemacht habe. Nein, ich nehme alles zurück. Es tut mir leid. Niemals Witze mit Namen. Ich mache die Anmoderation nochmal und dann seriös. Seid ihr einverstanden? Okay. Ulrich Kater ohne Wortspiel von der DK Bank.
Mehr als die Hälfte dieser Rekordinflation stammt ja aus dem Energiebereich und ist damit ursächlich verknüpft mit dem Krieg in der Ukraine. Dagegen kann die EZB natürlich nichts machen.
Genau. Und wir alle spüren das ja schon mit der Inflation. Und zwar deutlich, sagt unser ARD-Finanzexperte. Oh, es ist eine Expertin, lese ich hier. Verdammt nochmal. Ich habe schon wieder im Geldsektor gedacht, es kann nur von Männern die Rede sein. Seht ihr, das ist Mansplaining. So bin ich gebiased. Gebiased als mittelalter weißer Mann. Wir hier aber bei der ARD, ihr wisst es, wir sind fortschrittlich. Wir haben nicht nur Intendantinnen, die das Geld rauswerfen, wie sonst nur Männer. Nein, wir haben auch ARD-Finanzexpertinnen. Eine davon ist Ursula Mayer. Auftritt, bitteschön, los geht's.
Ein Riesenproblem ist die Inflation auch für Verbraucher, weil ihr Geld immer mehr an Wert verliert. Laut einer Studie der DZ-Bank waren es pro Kopf dieses Jahr im Schnitt 4.700 Euro.
4.700 Euro? Einfach futsch, aufgefressen von der Inflation und deshalb also die Zinsen hoch. Und das sagt zumindest der Chefvolkswirt der Commerzbank. Und das ist naturgemäß ein Mann, was will man noch erwarten bei einer Commerzbank. Jörg Krämer. Und das Ganze ist nämlich ein längst fälliger Schritt. Also nicht, dass da ein Mann sitzt, sondern das mit den Zinsen.
Wir leben jetzt eben eine Normalisierung des Zinsniveaus. Natürlich fühlt sich das für viele befremdlich an. Am Bau bremst es auch ein, insbesondere weil ja auch zuvor auch die Baupreise massiv gestiegen waren.
Na dann, aber es kommt noch dicker, liebe Leute, denn nicht nur die EZB berät heute über unser Geld, nein, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, veröffentlicht heute auch das DIW Konjunkturbarometer, also die aktuelle gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und als wäre das alles nicht schon genug, heute gibt Finanzminister Lindner auch noch die Herbststeuerschätzung bekannt. Und dazu sagt unser, jetzt wieder Achtung männlich, weil es ums Geld geht, wie es sich für uns gehört und immer gehört hat, ARD-Korrespondent Lothar Lenz. Bitteschön.
Noch nie war eine Steuerschätzung so unsicher wie in diesem Herbst. Zwar haben sich die Fachleute aus den Finanzministerien von Bund und Ländern, die Statistiker, Banker und Ökonomen, alle Mühe gegeben, eine möglichst realistische Prognose zu den erwarteten Einnahmen von Bund und Ländern abzugeben. Aber die Realität kann sich ändern. Auch für den Fiskus sind die Zeiten gerade alles andere als planbar.
Was er damit meint, erläutert er uns auch nochmal, der gute Lothar. Denn wir wissen es, wir sind unschuldige Morgen-Podcast-Hörer und haben keine Ahnung vom Geld. Sonst wären wir nicht Radio 1-Hörer.
Beispiel Inflation. Eigentlich profitiert der Staat von der Teuerung. Denn wenn die Preise auf breiter Front steigen, dann kassiert der Staat auch zusätzliche Mehrwertsteuer. Es sei denn, viele Menschen verschieben größere Anschaffungen wegen der unsicheren Zeiten. Das würde dem Effekt entgegenwirken, mit spürbaren Folgen für den Fiskus.
Heißt unterm Strich,
auch wenn die aktuelle Steuerschätzung bis zum Jahr 2026 reicht, mehr als eine Momentaufnahme ist das Zahlenwerk in diesem Herbst nicht. Zumal jede Steuerschätzung auf den aktuell geltenden Gesetzen beruht. Bundesfinanzminister Lindner aber hat bereits angekündigt, den Lohnsteuertarif an die Inflation anzupassen, sodass höhere Löhne nicht automatisch zu höheren Steuersätzen führen.
Mann, oh Mann! Ich muss sagen, ich habe fast jetzt schon genug von dem Tag. Warum muss ich auch mit solchen Themen einsteigen? Können wir nicht weiter über Cannabis reden? Das war irgendwie das geilere Thema. Also machen wir mal mit Erfreulicherem weiter. Ich würde so gerne sagen, mit etwas Lustigem. Aber ist es so richtig lustig? Obwohl, doch, ist es lustig. Denn wir machen mit jemand Lustigem weiter.
Die Zahl des Morgens.
Und das ist heute die 100, denn zusammen wären sie 100 Jahre alt. Die deutsche Schauspielerin Jella Haase, sie wird heute 30, ihr erinnert euch, Chantal aus Fuck You Goethe.
Deine Schülerin weint.
Chantal.
Ja?
Heul leise.
So, aber das war nur 30 und jetzt kommt noch ihr hier, der den Oscar erhält. Und der wird heute 70.
And the Oscar goes to Roberto!
Roberto Benigni, der mit der Tragikomödie La Vita e Bella, Das Leben ist schön, wunderbarer Film übrigens, habe ich liebend gerne gesehen in meiner Jugend, im Jahr 1997 ein Meisterwerk geschaffen hat, das den Spagat schaffte, die Groll der Nazis mit dem Humor ihrer Opfer zu überwinden.
Pünktlich auf die Minute, auf die Deutschen ist Verlass, Junge. Halt, nicht ohne uns fahren, wir haben reserviert. Halt, Moment doch, vielen Dank und los geht's.
Und Benigni nimmt auch außerhalb des Kinos in Italien kein Blatt vor den Mund. Seien es Rechte oder der ewig anwesende Silvio Berlusconi, der einfach nicht gehen will, sondern jetzt erst recht wiederkommt, den er schon mehrfach öffentlich lächerlich gemacht hat.
Du hast 3 Leuten gekündigt. Ich habe gesehen, dass die Witze über dich gemacht haben. Aber Silvio, wenn du alle rausschmeißt, die einen lustigen Spruch über dich machen, wird Italien bald ein Land der Arbeitslosen.
Tja, liebe Leute, ich muss euch leider sagen, lustiger wird's heute nicht mehr. Obwohl ich persönlich alles gegeben habe. Und ich finde Cannabis doch.
Und Karl Lauterbach, Cannabis und Karl Lauterbach, das ist eigentlich an sich schon ein Witz. Da muss man gar nicht mehr dazu erfinden. Fantastisch, oder? Fantastisch. So. Und jetzt da kommt hier was ja wirklich also Ernsthaftes.
Wach und wichtig. Das Interview.
So, liebe Leute, und jetzt an dieser Stelle mal drei Quizfragen. Ich weiß, ihr liebt das und ich bin nichts weniger als der Alexander Bommes unter den Podcast-Moderatoren. Was ist das? Bis zu 65 Stundenkilometer schnell, 33 Tonnen schwer, angetrieben von einem V6 90 Grad Viertakt-Dieselmotor und das für schlappe 890.000 Euro. Na, was ist das? Tipps? Nein, falsch, nicht der neue Dienstwagen der neuen Intendantin des RBB. Nein, das ist der Marder Schützenpanzer made in Germany. Und wisst ihr, wer 40 Stück davon im Moment gut gebrauchen könnte? Nein, auch nicht der RBB, obwohl viele sagen doch, um den Laden endlich platt zu machen. Nein, wirklich gebrauchen können diese Dinger die Menschen in der Ukraine. Und die dritte Frage, und jetzt kommt's richtig hart, wisst ihr, wo einige dieser 40 Marder gerade einstauben? Nein, nicht bei Patricia Schlesinger zu Hause. In Griechenland. Und genau dahin reist heute unser Emotionsraketenwerfer Olaf Scholz und trifft sich mit seinem Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis. Und wir reden über die Reise des Kanzlers bei Wach und Wichtig mit der ARD-Korrespondentin in Athen, Verena Schelter. Guten Morgen, Frau Schelter.
Kalimera.
Richtig. So, bleiben wir erstmal bei den Panzern. Scholz lehnt ja eine direkte Lieferung solcher Marder an die Ukraine ab, aber ein Ringtausch via Griechenland, das könnte doch gehen, oder?
Ja, also dieser Meinung ist man zumindest in Berlin. Die Grundidee ist relativ simpel, klingt zumindest simpel. 40 Marder-Panzer aus Deutschland sollen nach Griechenland gehen. Dafür wird Griechenland 40 Schützenpanzer sowjetischer Bauart, hat Athen damals übrigens noch aus DDR-Beständen erhalten. Die gehen dann wiederum an die Ukraine. Jetzt muss man nur dazu sagen, dass wir momentan von der Zahl 40 noch ein bisschen entfernt sind. Denn erst vor einer guten Woche sind gerade mal die ersten 6 Panzer aus Deutschland in Griechenland angekommen. Und dann gibt's noch ein auch nicht ganz unwesentliches Detail, was auch noch nicht so ganz geklärt ist. Wie sollen dann eigentlich die Schützenpanzer aus Griechenland in die Ukraine wiederum gelangen? Also man sieht schon, es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis dieser Deal vollends abgeschlossen ist.
Wie verfolgen die Griechen denn den Krieg in der Ukraine?
Das ist sehr interessant, was hier passiert ist. Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt eine sehr enge Verbundenheit zwischen Griechenland und Russland. Das kann man schon auch in der Geschichte sehen. Russland gehörte zu den Großmächten, die Griechenland im 19. Jahrhundert zur Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich verholfen hat. Da ist man Russland bis heute eigentlich dankbar. Letztes Jahr haben die hier ganz groß gefeiert, 200 Jahre Beginn der griechischen Revolution. Und einer der geladenen Staatsgäste war Wladimir Putin. Also da sieht man schon diese Verbindung. Dann gibt es so kulturell-religiöse Verbundenheiten. Sowohl in Russland als auch in Griechenland ist man christlich-orthodox hauptsächlich. Dann nochmal so ganz profan. Die Russen waren immer sehr, sehr wichtig für den Tourismus. So, und dann kam der Krieg mit der Ukraine. Und da war aber ziemlich schnell klar, dass sich die große Mehrheit im Land sofort auf die Seite der Ukraine gestellt hat. Das hat man auch an der super krassen, großen Hilfsbereitschaft gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen gesehen. Und das hat auch mehrere Gründe. Zum einen leben in der Ukraine, zum Beispiel in Mariupol, lebt eine sehr große griechische Minderheit. Und die Regierung hat versucht, die Leute da rauszuholen. Also da gab es dann auch ganz dramatische Szenen. Der Konsul von Mariupol, also der griechische Konsul, der hat lange die eigene Evakuierung verweigert, weil er erst möglichst viele seiner Landsleute außer Landes schaffen wollte und retten wollte. Was aber jetzt hier in Griechenland noch besonders hinzukommt, und das hat eigentlich auch sehr schnell sowohl den politischen als auch den gesellschaftlichen Diskurs bestimmt, die Mehrheit ist schon der Meinung, dass man es nicht tolerieren darf, wenn ein großer Staat sich einfach so über das Völkerrecht hinwegsetzt und in ein Land einmarschiert. Und es war wirklich, diese Position wurde von vielen sehr vehement vertreten. Und wieso ist das so? Weil man sich hier doch sehr stark an den Konflikt vor der eigenen Tür erinnert. Die Türkei und der türkische Präsident Erdogan erhebt ja regelmäßig Anspruch auf griechische Inseln und begründet das auch ähnlich wie Russland mit der Ukraine damit, dass in Griechenland türkische Minderheiten unterdrückt würden und so weiter. Es gibt auch regelmäßig Drohungen, dass man ja jederzeit in Griechenland einmarschieren könnte. Und da gibt es schon sehr viel Sorge und auch Ängste innerhalb der griechischen Bevölkerung. Und auch das Kräfteverhältnis ist so ein bisschen ähnlich. Also wenn man sich mal überlegt, die Türkei ist die zweitgrößte Streitmacht innerhalb der NATO. Das hat man vielleicht auch nicht immer so auf dem Schirm. Mit 85 Millionen Einwohnern und dagegen steht halt Griechenland mit knapp 11 Millionen Einwohnern. Dementsprechend, als das eben passiert ist, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, da haben eben viele sich da erinnert gefühlt und auch dann doch sehr schnell Position für die Ukraine bezogen.
Wie stark erleben denn die Griechen gerade die Energiekrise? Ich habe gelesen, vor ein paar Wochen wurde in Griechenland für ein paar Stunden das ganze Land mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt. Davon können wir in Deutschland ja nur träumen. Hat das funktioniert? Ist Griechenland also unabhängig von russischem Gas und Öl?
Ja, das wäre schön. Das ist auch so ein bisschen die Vision, aber es ist eben aktuell gerade noch eine Vision. Es wird hier auch viel Gas und auch Erdöl aus Russland importiert. Also wenn man es mal beim Gas bleiben, 40% der Importe stammten aus Russland. Der Rest aus Aserbaidschan und Algerien. Und da hat man jetzt aber schon auch versucht, sich da irgendwie loszulösen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der wird hier tatsächlich massiv vorangetrieben. Und teilweise auch gegen den Widerstand der Bevölkerung. Also das kann man auch vergleichen mit vielleicht so Diskussionen in Deutschland. Da geht es halt auch um die Frage, was wiegt denn jetzt mehr, also der Schutz von Naturschutzgebieten beispielsweise oder eben der Bau von neuen Windparks. Wo dürfen die entstehen? Oder auch der Tourismus spielt natürlich auch eine Rolle. Also in welchen Gegenden sollen denn da jetzt diese Windparks entstehen und könnte das dem Tourismus in der Region dann schaden? Man ist noch davon entfernt, da autark zu werden, dass es eben geklappt haben soll, dass man jetzt hier für ein paar Stunden komplett nur über erneuerbare Energien versorgt wurde. Das könnte eben auch daran liegen, dass wir momentan gerade hier noch muckelige 25 Grad haben. Das heißt, wir brauchen momentan weder Klimaanlagen noch Heizung und der Gesamtenergieverbrauch im Land ist relativ gering.
Bleiben wir nochmal beim Krieg in der Ukraine. In Deutschland fordert die Linke ja mehr Verhandlungen mit Russland und vor allem mehr Verhandlungen als Waffen für die Ukraine. Vom ehemaligen griechischen Premierminister Tsipras wurde Ähnliches gefordert. Wie reagiert die aktuelle griechische Politik auf solche Forderungen?
Ich würde sagen, das hat aktuell eher eine untergeordnete Rolle. Es wurde anfangs durchaus diskutiert. Es gab immer auch viel Kritik für die Linke, für Tsipras, die sich anfangs doch geweigert haben, sich stark von Russland zu distanzieren. Mein Eindruck ist, dass das aber hier nicht ganz so stark schwarz-weiß gesehen wird. Also Russlands Politik, Putin, der Krieg, das wird von der ganz großen Mehrheit abgelehnt und kritisiert. Aber es herrscht hier trotzdem keine per se antirussische Stimmung. Und was das Thema Verhandlungen angeht, ist man hier sich auch relativ einig. Kann man ganz einfach zusammenfassen. Wenn man angegriffen wird, dann verteidigt man sich. Und das hat eben mit dieser Situation zu tun, mit den permanenten Drohungen aus der Türkei.
Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, das uns in Deutschland dieser Tage sehr beschäftigt. Hier hat Bundeskanzler Scholz offenbar gerade durchgesetzt, dass die chinesische Staatsreederei COSCO in die Betreibergesellschaft eines Containerterminals im Hamburger Hafen einsteigen darf. Und zwar mit knapp 25%. Nur um das mal zu erläutern, der Hafen gehört zur kritischen Infrastruktur in Deutschland, was bedeutet, er ist für unser aller Versorgung wichtig. Und da beteiligen wir jetzt also den chinesischen Staat dran. Fanden übrigens viele auch aus der SPD und aus diversen Bundesministerien nicht gut, aber Olaf Scholz eben schon. Und er hat, ohne ein Machtwort zu sprechen, doch eins gesprochen. Nun denn, Griechenland hat den Hafen von Piräus bei Athen schon vor 6 Jahren zu 51% an China verscherbelt. Die Chinesen haben ihn dann zum größten Mittelmeerhafen gemacht, aber die Abhängigkeit von Peking ist zugleich enorm. Was könnte Scholz da in Griechenland eventuell noch lernen?
Also was man lernen kann, ist schon, dass wozu China fähig ist, im Positiven wie im Negativen. Also für Griechenland ist der Hafen von Piräus durchaus eine Erfolgsgeschichte oder so wird es hier in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Damals, als COSCO, also der chinesische Staatskonzern, da eingestiegen ist, da hat sich niemand für Piräus interessiert. Und der Hafen, der war jetzt auch weder modern noch kundenfreundlich noch sonst irgendwie. Und dann sind die eingestiegen, haben das übernommen, haben diesen ganzen Hafen ausgebaut, modernisiert, effizienter gestaltet. Ist einer der wichtigsten Mittelmeerhafen, der ein gigantischer Warenumschlagsplatz. Von der Perspektive aus ist es eine Erfolgsgeschichte. Aber jede Erfolgsgeschichte bringt halt auch Schattenseiten mit sich. Was wir immer wieder hören, sind Kritik an den Arbeitsbedingungen im Hafen. Also letztes Jahr beispielsweise kam es zu einem ganz tragischen Unfall. Da ist ein Hafenarbeiter tödlich verunglückt. Und das hat auch damit zu tun, dass beispielsweise Arbeitszeiten nicht eingehalten werden. Also Leute müssen Doppelschichten fahren, ohne Pause dazwischen, sind teilweise übermüdet. Und da ist es halt schon gefährlich, mit diesen riesen Containern zu hantieren. Und da passiert es immer mal wieder, dass da Unfälle vorkommen. Und gleichzeitig weist COSCO jede Verantwortung von sich und verweist auf Subunternehmen. Das ist also ein teilweise nicht so ganz einfacher Umgang. Dazu kommt, dass dem Unternehmen immer wieder vorgeworfen wird, sich nicht an Umweltauflagen zu halten und dass beispielsweise irgendwelche Abfälle, Abwässer irgendwie im Mittelmeer entsorgt würden, ohne Rücksicht auf eben Umweltauflagen. Und das Thema kritische Infrastruktur, Abhängigkeit von China spielt tatsächlich hier in der Diskussion in Griechenland nicht so eine große Rolle. Das hat aber auch damit zu tun, dass immer wieder betont wird, dass China damals eigentlich die einzige Nation war, die bereit war, in Griechenland überhaupt zu investieren. Also auch der Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis betont es immer mal wieder, dass alle anderen sich geweigert haben und Griechenland im Stich gelassen haben. So ist immer so ein bisschen die Formulierung. Nur China eben hat investiert und hat sozusagen auch das Land mit liquiden Mitteln versorgt damals.
Wenn wir uns abschließend all diese Themen nochmal angucken, also Panzerringtausch, Energiekrise, Hafengedöns mit China, wie ist es denn jetzt gerade ganz allgemein um das deutsch-griechische Verhältnis bestellt?
Also ich würde sagen, die Beziehungen sind wieder ein bisschen besser geworden. Noch vor etwa einem Jahr ungefähr waren die Beziehungen sehr, sehr frostig. Das hatte damit zu tun, dass Griechenland Deutschland vorgeworfen hat, nicht genügend Rückendeckung zu bekommen, gerade im Konflikt mit der Türkei. Also es gibt eben diese permanenten Drohungen aus der Türkei, dass man möglicherweise militärische Aktionen planen könnte, etc. etc. Und da hätte sich Griechenland eben gewünscht, dass Deutschland da stärker an der Seite der Griechinnen und Griechen steht. Jetzt war im Sommer Außenministerin Annalena Baerbock zu Besuch und die hat aber dann sehr klare Worte gefunden und gesagt, okay, ja, wir stehen an der Seite der Griechinnen und Griechen. Das war so ein Signal, dass sich die Beziehungen wieder ein bisschen verbessert haben. Und jetzt kommt auch noch eben hinzu, aufgrund der Krise und diesem großen Energiethema wird Griechenland wieder ein bisschen wichtiger. Denn Griechenland plant ja so eine Art Energiehub zu werden, also zum Beispiel mit den erneuerbaren Energien, Wasserstoff, das sind alles so Themen. Da könnte Griechenlands Position innerhalb von Europa wieder wichtiger werden. Und das ist natürlich dann auch wieder interessant für Deutschland. Und ich würde sagen, man merkt das schon, dass sich da beide Länder wieder ein bisschen aufeinander zubewegen.
Das war ARD-Korrespondentin Verena Schelter in Athen zur Reise des Bundeskanzlers Olaf Scholz heute nach Griechenland und all die Baustellen, die er da zu bearbeiten hat. Und wenn er die alle in Angriff nehmen will, dann kann er eine Weile dort bleiben.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
André Gide, Schriftsteller. Mein Glück liegt im Vergrößern des Glücks anderer. Ich brauche das Glück aller, um selbst glücklich zu sein.
Ende der Denkpause.
Leute, ich fürchte, das war's schon wieder. Es geht immer so schnell mit euch. Das war Wach und Wichtig am Donnerstagmorgen. Morgen hören wir uns wieder und an diesem besonderen Tag sage ich, also wenn Sie jetzt wenn Sie etwas drehen wollen, also vielleicht auch eine Runde auf dem Parkplatz mit dem Auto oder was auch immer Sie drehen wollen, bitte machen Sie keinen Gebrauch von dem, was wir jetzt legalisieren, denn wir wollen, dass weniger davon konsumiert wird, weil wir das legal machen, was dann in Zukunft also gar nicht mehr genommen. Also machen Sie es so wie mit dem Alkohol, der ist auch legal und weil er legal ist, trinkt ihn ja niemand. Na, niemand trinkt Alkohol und so machen wir es mit Cannabis. Weil es da ist, braucht man es nicht mehr. Haben Sie mich verstanden? Wenn nicht, dann sind Sie zu doof und überlegen sich das bis morgen. Und dann bilden wir einen Stuhlkreis und reden nochmal drüber. Bis dahin. Tschüss, Ihr Karl Lauterbach.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.